4 Teams sind noch dabei bei der EM in Frankreich. Deutschland natürlich zum Glück und ja, Frankreich der Gastgeber, er muss sich behaupten gegen den Weltmeister. Da sind wir mal gespannt. Zurück im Studio, keine bessere, höher qualifiziertere Frau, die es hier im australisch-deutschen Radio gibt, als Maria Schaller. Hallo Maria.
Ja, hallo Oliver.
Denn du bist nicht nur belesen, du bist auch Augenzeugin. Du warst vor Ort, dazu kommen wir gleich, was da deine Erfahrungen waren. Ich bin schon mal gespannt. Aber zunächst erstmal die Einschätzung von dir. Deutschland steht im Halbfinale, berechtigt.
Ja, also als regierender Weltmeister auf alle Fälle. Wenn man sich anschaut, wer da jetzt noch übrig ist, das sind ja relativ wenig Favoriten. Wir haben Deutschland und Frankreich auf der einen Seite, mit denen durfte man rechnen. Auf der anderen Seite Portugal und Wales jetzt nicht unbedingt und einer von beiden wird auch das Finale erreichen. So gesehen Deutschland ja berechtigt, weil ich finde, man hat sich gesteigert. Man hat relativ verhalten gestartet. Die Vorrunde war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei mit 3 Toren, vor allem das torlose Remis mit Polen war etwas bescheiden. Da gab es schon ganz große Kritik, sowohl in der Mannschaft als auch von außen von sogenannten Experten. Aber man hat sich gesteigert, finde ich, im Achtelfinale gegen die Slowakei. Und dann das Spiel gegen Italien war ja auch ansehnlich. Gegen eine wirklich gute italienische, defensiv stehende Mannschaft hat man sich dann am Ende knapp aber doch durchgesetzt. Und ich finde, man steht da schon richtig da unter den letzten 4.
Und die Stimmung vor Ort, haben wir da eine Meinung dazu?
Ja, da gibt's einen Deutsche Welle-Reporter, der da ausharrt schon seit Wochen im deutschen EM-Quartier und das ist in Evian. Lass uns da kurz mal reinhören, nicht nur wie da die Stimmung ist, sondern auch was man vom nächsten Gegner, nämlich von Frankreich, hält.
Dass es die Franzosen werden, damit hat man ja gerechnet. Insofern war die Überraschung jetzt nicht so groß. Das Spiel hat schon beeindruckt. 5 Tore müssen erstmal geschossen werden. Also vor den Franzosen haben sie schon einen sehr, sehr großen Respekt. Allerdings sind eher die Franzosen diejenigen, die unter Druck sind. Die spielen jetzt gegen Deutschland zum ersten Mal gegen einen wirklich hochkarätigen Gegner bei diesem Turnier. Und jetzt können sie sich auch nicht mehr auf Last-Minute-Tore verlassen. Und sie spielen in Marseille. Das ist ja so ein bisschen die Fußball-Hochburg Frankreichs. Die Leute, die Fans werden dort noch etwas hitziger, etwas fanatischer sein. Insofern ist da der Druck eher bei den Franzosen. Das spielt aber für die deutsche Mannschaft eher eine untergeordnete Rolle. Die überlegen sich, wie können sie die Franzosen knacken. Großartig Sorgen machen sie sich da nicht. Also da wird eher an der Taktik gefeilt.
Peter Wotzny vor Ort. Ja, du hast gesagt, seit Wochen hart er da aus. Das Gefühl habe ich auch, es zieht sich ja wirklich in die Länge, diese Meisterschaft.
Sie war noch nie so lang, weil er aufgestockt wurde auf 24 Mannschaften von 16 und deshalb geht das Ganze auch schon 3,5 Wochen, ja. Also relativ lang, wie du sagst, aber nur mehr bis zum Sonntag, da ist das große Finale.
Und weil sie aufgestockt wurde, hatte ich das Gefühl, waren auch viele Überraschungskandidaten dabei, über die ich mich freue, denn zum australischen Gedanken gehört ja auch, dass man den Underdog unterstützt und einer dieser Underdogs, Wales, ist tatsächlich jetzt fast in der letzten Runde.
Ganz genau, die haben sich zwar gesteigert in den letzten Jahren, aber das Halbfinale hat ihnen dann doch fast keiner zugetraut und nicht vergessen dürfen wir die Isländer, die haben ja völlig überrascht und alle begeistert, sind bis ins Viertelfinale vorgedrungen, die haben England rausgeschmissen, also mehr als beachtlich bei einer kleinen Insel, die so viele Einwohner hat wie Bielefeld.
Und wenn das der Lokalverein wäre, dann Hut ab. Und da gab es ja diesen großen Klatschmarathon. Das hast du auch mitverfolgt im Fernsehen, oder?
Genau, der hat sich da auch über die ganze Welt schon verbreitet, dieses Geklatsche. Und viele haben auch den isländischen TV-Reporter im Ohr, der da so kreischt und auf Isländisch mitjubelt. Also die haben da wirklich viele, viele Sympathien erobert.
Ja, das schweißt bestimmt die Nation zusammen. Und Fußball ist ja nicht nur Sport und Tore schießen, sondern es gehört ja auch eine Atmosphäre dazu, eine Stimmung. Ich habe schon verraten, du warst vor Ort in Frankreich, hast Glück gehabt, sogar Karten gehabt. Zunächst einmal für alle, die gern da gewesen wären. War es schwer, an Karten zu kommen bei dieser EM?
Prinzipiell nicht. Das haben mir viele Fans vor Ort versichert, weil doch so ein bisschen der Gedanke vorherrschte, dass man vielleicht doch zu Hause bleibt, weil es einem so unsicher ist. Jetzt haben mir viele Fans erzählt, dass sie auch kurzfristig noch Karten bekommen haben. Ich habe meine auch bekommen über Österreich, über meinen nationalen Verband. Da war es nicht so leicht, aber im Endeffekt war okay. Zur Stimmung kann ich sagen, sie ist auf alle Fälle gut. Also es herrscht kaum negative Stimmung. Zumindest hat man von außen so den Eindruck. Wenn man ein bisschen genauer hinhört, und das habe ich in Frankreich auch gemacht, ist nicht alles so positiv, wie man vielleicht jetzt vor dem TV-Gerät einen Eindruck haben könnte. Das betrifft vor allem die Sicherheit im Land. Also es hat zum Glück noch keine Terroranschläge gegeben und wird hoffentlich auch keine mehr geben. Aber es gab vor allem zu Beginn dramatische Ausschreitungen im Stadion und auch vor allem außerhalb, vor allem in Marseille. Wir erinnern uns, ganz schlimme Szenen zu Beginn der EM. Und das haben sehr viele Fans bekrittelt. Und ich habe da auch bei vielen Deutschen mich umgehört, gehört vor Ort. Und da gibt es zwei Herren, nämlich Jens und André, und die haben mir genau das versichert. Lass uns bitte da mal kurz reinhören.
Naja, sagen wir mal so, so viele Schlägereien wie es gab, hätten sie sicherlich einiges besser machen können, was die Sicherheit in den Stadien und um die Stadien angeht, zumindest was Fangewalt angeht. Gegen Terror, so viel wie im Militär, wie er rumläuft, sieht es zumindest sicher aus.
Sportlich wurde ich enttäuscht und organisatorisch auch, definitiv. Ja.
Ja, in welcher Hinsicht besonders?
Komplett, alles komplett versagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kann man die Fans... Sollte es ausdrücken, mit Ländern, die sich nicht mögen, gibt es ja viele, zusammensitzen lassen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ne? Und dann die ganzen Sachen, die in Stadion geschmuggelt werden, das ist schon sehr viel. Obwohl es Hinweise dafür gibt, dass man das reinschmuggeln kann oder dass es auch gemacht wird, da ist trotzdem passiert.
Ja, schade, dass man es nicht kann beim europäischen Fußball, dass die Fans nicht friedlich zusammensitzen können. Wo genau warst du da unterwegs?
Ich war zuerst im Süden an der Côte d'Azur und dann war ich in Paris bei einem Spiel. Und da habe ich noch einen weiteren Herrn getroffen, der das Ganze sehr gut einschätzen kann, weil der fährt zu jedem Turnier der Deutschen. Der war auch in Brasilien vor 2 Jahren mit dabei, ist schon ein recht älterer Herr namens Wolfgang und der kommt aus Hamburg. Und der hat nicht nur das Thema Sicherheit bekrittelt, sondern lass uns reinhören, noch viel mehr, was zum Beispiel die Karten betrifft oder die Stadien. Auch.
Ich muss mal ernst sagen, hier ist alles arschteuer und kein Service, muss ich ehrlich sagen. Die Stadien unter aller Sau, ich komme hier aus Hamburg, da sitze ich ganz vorne und sitze aber mit der Beinfreiheit da. Und hier sind das Piccadilly-Stadien, da sind wir ganz kleine Leute gebaut oder was weiß ich. Ja, da muss ich nur eins sagen, wir haben Kategorie 1 oder 2 und sitzen aber unter dem Dach. Das kann doch nicht wahr sein, ja, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben 145 Euro bezahlt und dieses Spiel haben wir 105 oder 110, weiß ich jetzt nicht genau. Und waren ganz oben unterm Dach. Also ich war auch in Brasilien, da habe ich alle Spiele gesehen, da war das aber erheblich sicherer noch. Da war überall Militär und war besser organisiert als wir.
Ja, Wolfgang... Er hat da einiges auszusetzen.
Ja, also man muss es vielleicht nicht gar so dramatisch sehen. Ich kann durchaus berichten, dass es ein positives Fußballfest ist.
Ja.
Und dass er jetzt auch seinen Abschluss schon findet am Sonntag. Wir haben es erwähnt. Zuvor stehen natürlich die Halbfinale an. Oliver, wir schauen natürlich ganz besonders auf Donnerstag. Also das ergibt für uns Freitagmorgen australischer Zeit, nämlich 5 Uhr. Schon davor steigt das erste Halbfinale mit Portugal gegen Wales. Also das macht für uns Donnerstagmorgen. Ist übrigens bei uns live im Fernsehen zu sehen.
Ja.
Das zweite Halbfinale dann eben mit Deutschland gegen Frankreich ist leider nicht, weil wir da eingeschränkte Rechte haben. Aber Oliver, da geht man sowieso in die Kneipe als guter deutscher Fan.
Ja.
Und dann gibt es natürlich das große Finale, hoffentlich mit Deutschland am Montagmorgen auch um 5 Uhr früh.
Ja, viele Hörer ziehen bestimmt um die Häuser in den Morgenstunden, falls sie es wirklich tun. Schicken Sie uns eine E-Mail, german.program@sbs.com.au. Wir freuen uns zu hören, wo Sie den Abend verbringen. Vielleicht schalten wir auch nochmal hin und übertragen es dann am nächsten Abend. Das wäre toll. Oder hinterlassen Sie uns einfach eine Message auf facebook.com/sbsgerman. Ganz kurz, Maria, wie gesagt, Portugal gegen Wales. Portugal ist natürlich prominenter, Wales so der Underdog. Wer wäre dir am liebsten als Gegner für die Deutschen?
Portugal hat mich gar nicht überzeugt, weil sie ihre 5 Spiele nicht gewonnen haben, jeweils nur unentschieden und dann erst in der Nachspielzeit, also in der Verlängerung, entschieden haben. Also ich tippe auf Wales und dann bei Deutschland-Frankreich natürlich auf Deutschland, wobei Frankreich jetzt gerade sehr im Aufwind ist. Sie spielen vor eigenem Publikum und haben gerade 5-2 gewonnen gegen Island.
Also Hypothese Wales-Deutschland, vielleicht klappt es ja. Vielen Dank, Maria.
Bitte gerne.